Ja, auch ich freue mich sehr, dass wir diesen besonderen Gottesdienst heute hier gemeinsam feiern können. Ein Gottesdienst, der an einem besonderen Ort, sage ich mal, einem besonderen Ort zeitlich gesehen in unserem Gemeindejahr steht. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, und zwar einen Segnungsgottesdienst. Und dieser Gottesdienst ist deswegen an dieser Stelle platziert, weil wir den Anfang unserer Wahlperiode eigentlich haben. Also seit dem 1.7. so, das ist immer im Sommer, macht man immer den Wechsel zwischen den einzelnen Jahren. Und wenn wir diese Wahlperiode beginnen, dann gibt es eben auch viele, die eine neue Aufgabe übernehmen. Und dieses Jahr haben wir einen ganz besonderen Neuanfang, weil wir eben auch zwei neue Gemeindeleiterinnen gewählt haben. Und das Gemeindehandbuch geht also ganz lapidar davon aus, ein Gemeindeältester kann seinen Dienst nur tun, wenn er von der Gemeinde dafür gesegnet wird. Und ich dachte mir, vielleicht ist es ganz wertvoll, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was das eigentlich heißt, diesen Segen Gottes zu empfangen. Was ist der Segen Gottes? Es ist letzten Endes die Zusage der Hilfe und des Beistandes Gottes. Aber wenn wir so landläufig, aber auch biblisch gesehen anschauen, wann sich jemand als gesegnet empfindet, manch einer empfindet darunter besonderen großen Kinderreichtum oder auch materiellen Wohlstand. Segen Gottes kann uns also sehr unterschiedlich begegnen. Und wie können wir nun diesen Segen für uns in Anspruch nehmen und wie können wir ihn empfangen? Und einer, der sehr viel Wert auf den Segen gelegt hat, den er haben wollte, das war Jakob. Jakob am Jabbok. Im 1. Mose 32 finden wir diesen Text ab Vers 23. 1. Mose 32 ab Vers 23. Und ich lade euch ein, auch diesen Text mit mir zusammen aufzuschlagen. 1. Mose 32, Abvers 23. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und er stand auf, Jakob, und nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über diesen Fluss und führte sie hinüber und alles, was er hatte. Und Jakob blieb noch alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt. Also berührt heißt etwas kräftiger, ne? Während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Da sprach der andere, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israels bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Jakob zieht mit seiner Familie über den Jabbok, über diesen kleinen Fluss. Er ist auf dem Heimweg. Vorher war er viele Jahre weg gewesen. Er ist vor seinem Bruder Esau geflohen, den er schon einmal um einen Segen betrogen hatte. In der Fremde hatte er nicht nur eine, sondern gleich zwei Frauen gefunden und bekommen. Und jetzt zog er wieder zurück. Und wie er dort über diesen Fluss hinübergeht, stellt sich ihm einer in den Weg. Im Schutz der Dunkelheit versucht Jakob, seine Familie in die Sicherheit zu bringen, aber dann steht dort ein Unhold, ein Dämon, irgendwer, der ihn aufhalten will, diesen Weg, den er im Auftrag Gottes geht, den ihn dort hindern möchte. Aber es ist tatsächlich Gott selbst, beziehungsweise ein Engel, dem er dort begegnet. Und Jakob ringt mit Gott. Ganz ehrlich, ich finde diese Vorstellung, diesen Gedanken äußerst befremdlich. Mit Gott zu kämpfen, mit dem, der eigentlich auf meiner Seite steht. Aber dieser Gedanke ist gar nicht so merkwürdig und gar nicht so einmalig, wie es uns vorkommt. Etwas später, 2. Mose 4, 24, wird berichtet, dass Mose genau das Gleiche getan hat, mit Gott gerungen hat. Aber was bedeutet denn dieses Ringen mit Gott? Eigentlich ist dieser Ringkampf, ich sag mal, wie so eine Blaupause oder wie ein Brennglas auf das Leben des Jakob. Jakobs Leben war immer ein Ringen und ein Kämpfen, ein ewiges Hin und Her. Das fing schon an, als er geboren wurde. Jakob, der Name heißt Fersenhalter. Und es wird ja berichtet, dass Esau, sein Zwillingsbruder, Jakob hat ihn an der Ferse festgehalten, als wenn er ihn festhalten wollte, damit er nicht vor ihm aus dem Mutterleib herauskommt. Deswegen bekam er diesen Namen. Und eigentlich bedeutet dieser Name im übertragenen Sinne oder im Verständnis der hebräischen Sprache Betrüger. Also ein Fersenhalter ist einer, der dir eine Fußangel stellt, einer, der dich zu Fall bringen möchte. Mit diesem Namen lebte Jakob und er wurde ihm ja im wahrsten Sinne des Wortes gerecht. Er schlich sich den väterlichen Segen. Später, als er dann bei seinem Schwiegervater war und dort gearbeitet hat, um seine Frauen auszulösen, benutzte auch noch den einen oder anderen Kniff. Jakob ist ein Ringer. Und auf der anderen Seite begegnet Jakob immer wieder an verschiedenen Stellen auch Gott, der ihm, obwohl er als Betrüger auf der Flucht ist, sich ihm offenbart. Und genauso ringt Jakob hier an dieser Stelle mit Gott. Ein Hin und Her, und es wird eigentlich beschrieben, eigentlich konnte keiner von beiden richtig gewinnen. Sie kämpften bis zum Morgengrauen, bis am Ende schließlich die Sonne aufgeht. Und der Morgengrauen, der Sonnenaufgang, schließt am Ende mit dem Segen für Jakob. Wenn wir auf unser Leben schauen, stellen wir fest, auch unser Alltag, unser Leben mit Gott verläuft nicht immer geradlinig. Manch einer, vielleicht wir alle, vielleicht auch ihr, Lydia und Paula, habt so eure Ringkämpfe mit Gott gekämpft, Höhen des Lebens erlebt und Tiefen durchschritten. Und sicherlich kennt jeder von uns diese Frage: Gott, was soll das? Warum habe ich jetzt diesen Widerstand zu überwinden? Und in anderen Momenten fühlt man sich getragen von der Güte und der Unterstützung Gottes. Aber letzten Endes sind es häufig gerade diese Herausforderungen, diese Ringkämpfe, die Anfechtungsmomente, die uns reifen lassen, die uns wachsen lassen, geistlich gesehen. Zeiten sehen manchmal düster aus. Manchmal sind wir in der Nacht unterwegs und wir begegnen einem Unhold, einem Ringkampf und erkennen in dem Moment vielleicht gar nicht, dass es eigentlich Gott ist, der mit uns dort diesen Weg geht. Doch am Ende, und das ist die Hoffnung und die Verheißung, die wir auch von Jakob hier lernen können, geht die Sonne auf und wartet ein Segen auf uns. Dieser berühmte Satz in Vers 24, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, kennzeichnet letzten Endes das, den Segen am Ende des Ringens. Und trotzdem war in dem Moment für Jakob nicht die Welt auf einmal rosig und schön. Segen Gottes heißt nicht, dass auf einmal die Welt in ein Paradies verwandelt wird. Für Jakob bedeutete dieser Segen eigentlich eher so etwas wie ein Etappenziel des langen Weges und Ringens mit Gott. Ich hatte gerade eben schon gesagt, Jakob begann im Grunde sein Leben schon unter diesem Namen des Betrügers. Und nachdem er eben seinen Vater und seinen Bruder dort hinters Licht geführt hatte und fliehen musste in die Fremde, erfuhr er am eigenen Leib, was es heißt, hinters Licht geführt zu werden. Er warb um seine Frau, um seine Braut Rahel. Und in der Hochzeitsnacht, damals waren die Frauen ja so verschleiert, dass man sie nicht sehen konnte, in der Hochzeitsnacht jubelte ihm der Vater die etwas hässlichere und deswegen nicht so gut an den Mann zu bringende ältere Schwester Lea unter. Und so musste er weitere 7 Jahre arbeiten, um auch an seine geliebte Rahel heranzukommen. Das bringt übrigens ganz viel Unheil über diese Familie. Die ganze Leidensgeschichte von den 12 Brüdern mit Josef und Benjamin hängt letzten Endes an dieser Geschichte fest. Ja? Aber vor allem lernte Jakob in dieser Zeit, was es heißt, betrogen zu werden und was es heißt, geduldig zu werden und diesen Weg zu gehen. Aber er musste diesen Weg nicht alleine gehen. Er hatte vorher, noch bevor er seine Lektion gelernt hatte, eine wunderbare Begegnung mit Gott. Im Kapitel 28, Vers 10 wird das berichtet, wo er an Bethel den Himmel geöffnet sieht, eine Vision bekommt von den Engeln, die auf- und niedersteigen und wo ihm im Grunde deutlich gemacht wird, Jakob, wohin du gehst, ich bin mit dir. Und auch auf diesem Weg hier, wo er auf den Ringkampf Gottes und den Ringkampf mit seinem Bruder Esau zusteuert, ist er im Auftrage Gottes unterwegs. Das heißt, Jakob ist einer wie wir. Er erlebt großartige Dinge mit Gott und andererseits gibt es immer wieder Kämpfe, die er ausfechten muss. Er hat ein gespanntes, eigentlich ein widersprüchliches Verhältnis zu Gott. Und der Segen, den er hier erbittet und bekommt, ist gewissermaßen ein Wegzeichen auf diesem Weg, den er mit Gott geht. Ich sagte gerade eben schon, Jakobs Name hatte eine besondere Bedeutung. Und das ist etwas, was uns in der Bibel, im Alten Testament so häufig begegnet. Wie man so schön im Lateinischen sagt, nomen est omen. Der Name ist eine Bestimmung. Sie sind wichtige Orientierungspunkte in den Erzählungen für den Weg mit Gott, gerade im Alten Testament und eben nicht einfach nur Namen wie bei uns, wo wir sagen, die sollen einfach bloß Menschen voneinander unterscheiden helfen. Der Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger, wird nach dem Ringkampf mit Gott zu Israel. Dieser neue Name wird etwas frei in dem Text übersetzt. Du hast mit Gott gekämpft und gesiegt. Aber eigentlich heißt Israel, Gott möge herrschen. Und der Ort, den er hier neu benennt, war vorher genau der Ort Bethel, wo er das erste Mal Gott erlebt hat. Bethel heißt das Haus Gottes. Und jetzt nennt er es Pnuel oder Pniel, je nach Übersetzung. Und das heißt Gott von Angesicht gesehen. Mit den Namen wird gewissermaßen deutlich gemacht, welche Veränderung diese Begegnungen, dieses Ringen mit Gott für Jakob bedeutet. Jakob ist eben, nachdem er so intensiv mit Gott gerungen hat, nicht mehr der Alte. Jakob ist nicht mehr der mit dieser Hypothek, dieser Belastung des Betrügers durch die Welt reisen muss. Er ist kein Sünder mehr, kein Betrüger. Er muss nicht mehr durch Hinterlist handeln, sondern jetzt soll Gott in seinem Leben herrschen. Gott soll herrschen, auch bei Jakob. Jakob ist eigentlich wie so ein Vorbild, wie ein Beispiel für das ganze Volk Israel und auch für uns. Und selbst auch wenn wir heute bei diesem Segnungsgottesdienst keine neuen Namen verteilen werden, Paula bleibt Paula und Lydia bleibt Lydia, geht es doch darum zu dokumentieren, dass wir hier einen Einschnitt heute feiern wollen. Einen neuen Abschnitt in eurem Verhältnis zu Gott und in eurem Auftrage, den ihr für Gott ausübt. Und auch dieser Einschnitt bedeutet nicht, dass auf eine wundersame Art und Weise auf einmal alles anders ist, sondern es ist ähnlich wie bei Jakob. Auch ihr zwei habt schon einen langen Weg mit Gott hinter euch. Erlebnisse, Erfahrungen gesammelt. Ihr seid von Gott begabt mit Fähigkeit, mit Ideen, mit auch Vision für die Gemeinde. Ihr habt was mit Gott erlebt und seid diesen Weg gegangen. Und dieser Weg wird, auch wenn es da jetzt nicht darum geht, Details auszuplaudern, eben nicht immer nur schön und hell gewesen sein, sondern gerade auch die dunklen Phasen, dieses Ringen mit Gott sind Etappen des Weges gewesen, die euch zu dem gemacht haben, der ihr heute seid. Und wenn wir heute um den Segen Gottes für euch beten, dann wollen wir damit ein Etappenziel markieren. Wir bitten um Gottes besondere Zuwendung für euch, für seine Führung, um eine Fortführung dieses Weges mit euch. Und ich glaube, dass wir gemeinsam mit einstimmen, dass dieses Israel, dieser neue Name für Jakob, auch für uns und für euch gelten soll. Denn Gott soll herrschen, gerade in dem Dienst, den ihr als Gemeindeleiterinnen für unsere Gemeinde hier führt. Es geht darum, diese Führung Gottes ganz bewusst in Anspruch zu nehmen. Jakob war nach dem Ringkampf ein Gesegneter Gottes. Für ihn geht nach dem Ringen die Sonne auf. Und er lässt sich segnen. Segnen, auch wieder eine kleine Wortbedeutung, kommt von dem lateinischen Wort zeichnen. Gottes Segen kennzeichnet seine Kinder, uns als seine Kinder. Gott kennzeichnet Jakob als seinen Diener. Und wir bitten darum, dass Gott auch Lydia und Paula als seine Beauftragten kennzeichnet. Jakob war ja aus menschlicher Sicht, ich hatte das vorhin schon angedeutet, schon sehr gesegnet. 11 Kinder ist schon mal eine Hausnummer. Er war auch sehr reich, in Klammern, er hat ja auch wirklich mit allen Tricks gespielt. Aber was bedeutet denn dieser Segen jetzt für ihn? Also es kann offensichtlich nicht um so einen wirtschaftlichen Gewinn gehen. Interessanterweise hören wir nicht die Worte, mit denen der Engel Jakob segnet. Das hätte ich gerne gelesen an dieser Stelle. Aber wir erkennen die Folgen, die Wirkung. Er erfährt auf jeden Fall Erlösung und Vergebung für seine Sünden. Er kann mit seinem alten Leben abschließen und einem neuen Leben weiterführen. Und Gott übernimmt die Kontrolle, die Führung für ihn. Denn eine sehr große Prüfung steht Jakob ja noch bevor. Er ist noch nicht seinem großen Bruder Esau begegnet. Und die Erwartung ist natürlich die, dass Esau ihn einen Kopf kürzer macht. Nachdem der so viele Jahre darauf warten musste, dass der, der ihn betrogen hat, nach Hause kommt. Aber durch die Führung Gottes geschieht genau das nicht. Wenn wir heute um den Segen für euch zwei bitten, dann wollen wir euch an Gott übergeben für diese besondere Aufgabe. Auch wir alle sind Gesegnete Gottes. Als Gemeinde sind wir auch schon einen Weg gegangen. Diese Gemeinde schon mehr als 100 Jahre, natürlich nicht jeder Einzelne von uns dabei, aber viele von euch schon deutlich länger als ich, mit dieser Gemeinde, aber eben in anderen Gemeinden. Und wenn wir diesen Segnungsgottesdienst feiern, dann feiern auch wir eine Wegmarke in unserem Gemeindeleben. Aber dieser Segen ist nicht etwas, was nur von oben herabkommt, sondern es ist etwas, was wir einander gewähren. Erfährst du und erlebst du dich als Gesegnete oder Gesegneter und segnest du andere? Ich möchte gerne an dieser Stelle euch einladen, dass wir eine kleine Aufgabe machen, eine kleine Übung. Ich lade dich ein, dich deinem Nachbarn, deiner Nachbarin zuzuwenden und dass ihr euch ganz kurz ein, zwei Sätze oder ein, zwei Minuten austauscht und fragt, wofür darf ich dich heute segnen? Und dann nur zu zweit spricht der eine für den anderen einen kurzen Segensspruch. Gott segne dich für vielleicht eine besondere Aufgabe oder eine Herausforderung, die vor dir steht. Oder Gott segne dich in deiner Beziehung. Gott segne dich in deiner Familie. Gott segne dich für deine Gesundheit. Lasst uns einmal jetzt ein, zwei Minuten uns Zeit nehmen und einander den Segen Gottes zusprechen. Jetzt seid ihr dran. Machen wir eigentlich viel zu selten, oder? Uns gegenseitig den Segen Gottes zuzusprechen. Dabei ist das ein Vorrecht, eine Möglichkeit. Vielleicht sollten wir nicht mehr auseinandergehen, ohne dass wir uns einander gesegnet haben. Ja? Ich lasse dich nicht, ich gehe nicht weg, bevor du mich nicht gesegnet hast. Vielleicht auch spannend, dann mal einen Nest loszuwerden, der so eisern bleibt. Aber ich glaube, es gibt keinen schöneren Grund, jemanden zu Hause zu haben, als für den Segen Gottes, für denjenigen zu beten. Den Segen Gottes zuzusprechen und auch den Segen Gottes zu empfangen, ist kein magisches Wunderereignis, das von jetzt auf gleich alles ändert und euch oder uns zu geistlichen Supermännern und Superfrauen gestaltet. Den Segen Gottes zu empfangen, ist ein Weg, ist ein Prozess. Es ist die Schule Gottes im Leben, die aus der Begegnung mit ihm alles verändert. Jakob hat das erlebt und wir können das auch erleben. Amen.